In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 5. Februar 2026 durch Konrad. Zu den Themen: Die Wahl in Baden-Württemberg. Infos aus dem Munde von Professor Dr. Michael Wehner. Abschiebung eines Romas aus Freiburg. Mohamed D., der 2020 Opfer einer immer noch unaufgeklärten polizeilichen Hundeattacke wurde, ist nach 35 Jahren in Deutschland nun in den Kosovo abgeschoben. Die Banking-Protestaktion gegen den Entzug des Kontos für linke Organisationen. Nachfolgender erwarteter Veranstaltungshinweis war für Mittwoch, 4. Februar. Heute Abend findet in Bad Krozingen, heute am Mittwoch, findet in Bad Krozingen ein Vortrag statt. Und zwar geht es um die Wahl in Baden-Württemberg, die Landtagswahl 2026. Und Referent ist Professor Dr. Michael Wehner. Und da sage ich einfach herzlich gegrüßt.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Die Wahl 2026, da gibt es sicherlich einige Sachen zu erzählen und auch einige Sachen, die mich ein bisschen überrascht haben, wenn man so die Wahlprognosen sich hier anschaut. Und zwar das starke Abschneiden eigentlich nicht von der AfD, die hat ja ständig Aufwärtstrend, und das schwache Abschneiden von den Grünen, die sich eben im Abwärtstrend befindet und so weiter und so weiter. Und da frage ich mich natürlich auch, wie soll man sich in dieser ganzen Zeit hier mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen, was soll man wählen, was soll man entscheiden, beziehungsweise wie soll man das Ganze für sich selbst aufbereiten. Die Parteien versprechen vor der Wahl alles und hinterher halten sie, naja, das, was sie halten können.
Ja, da haben Sie recht. Also kann man Ihre Ausführungen, glaube ich, kurz und knapp kommentieren, wenn man sie realpolitisch betrachtet. Also Wahlprogramme sind natürlich erstmal Aufforderungen an Wählerinnen und Wähler, deutlich zu machen, warum welche Partei angeblich gewählt werden soll. Dazu gibt es eben entsprechende Programme, die, wie Sie sagen, mehr versprechen, als sie halten können, da auch in Baden-Württemberg die Zeiten von absolut geführten Mehrheitsregierungen lange, lange, lange vorbei sind und man dann in mühseligen Koalitionsverhandlungen mit welchen Partnerinnen und Partnern dann auch immer erstmal Kompromisse erzielen und Abstriche von seinen Vorhaben vornehmen muss.
Ja, und diese Wahl, wie gesagt, der Mehrheitsführer Grüne wird wohl absteigen und die AfD wird wohl kräftig aufsteigen. Das heißt, wir haben so eine Art Wachwechsel von ja, progressiv grün zu eher konservativ chaotisch rechts. Wie kommt sowas zustande?
Naja, das ist jetzt Ihre Deutung und Interpretation. Ich gehe davon aus, dass die AfD, selbst wenn sie besorgniserregende 20, im schlimmsten Fall, aber danach sieht es im Moment ja nicht aus, 25% der Wählerinnen und Wählerstimmen erhalten würde, dass sie in den kommenden 5 Jahren, zumindest in Baden-Württemberg, keine Rolle spielen wird, außer auf den Oppositionsbänken zu sitzen und unsinnige politische Forderungen zu erheben. Denn die Brandmauer steht in Baden-Württemberg. Alle Parteien, die realistische Chancen haben, im Landtag vertreten zu sein, haben eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen, was dann aber letztendlich natürlich dazu führt, dass man koalitionsfähig in alle Richtungen sein muss. Um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, heißt das natürlich, dass auch eine CDU, sollte sie Mehrheitsführerin werden und einen Ministerpräsidenten erneut stellen können, dann sich natürlich in Koalitionsverhandlungen mit Grünen, SPD und FDP gehen muss. Mit der Linken hat man das ja eben auch ausgeschlossen, obwohl es ja zum ersten Mal in der baden-württembergischen Geschichte danach aussieht, dass die Linken in den baden-württembergischen Landtag reinkommen. Wenn man jetzt sozusagen ihre Interpretation zugrunde führt, heißt es ja, dass nicht nur eine reaktionäre Partei im Aufschwung sich befindet, sondern in Ihren Augen ja auch eine progressive Partei zum ersten Mal die Chance hat, im Landtag vertreten zu sein.
Tja, und das ist sozusagen meine Grundfrage. Ich meine, was passiert momentan? Ich glaube, momentan ist ein ziemlicher Wechsel da, beziehungsweise die Wähler sind ganz einfach unterwegs und suchen hier Orientierung, beziehungsweise laden ihre Stimmen irgendwo ab. Was passiert jetzt, beziehungsweise welche Strategien haben die Parteien und die Kandidatinnen da, um eben hier an diese berühmten Stimmen der Wähler und Wählerinnen heranzukommen?
Naja, da muss man sagen, letztendlich aus Sicht der politischen Bildung mache ich jetzt erstmal Bürgerinnen und Bürger Schelte in Anführungszeichen dergestalt, dass wir ja die Amerikanisierung von Wahlkämpfen erleben, obwohl wir ein ganz anderes politisches System haben als in den USA. Also die Rolle der Spitzenkandidaten hat in den letzten 20, 30 Jahren extrem zugenommen. Politik wird über Personen und Köpfe vermittelt. Wir erleben das ja derzeit vor allen Dingen auch bei den Grünen sehr stark, dass die Person von Cem Özdemir in den Vordergrund gerückt wird und die Parteiprogrammatik erst in zweiter Linie eine Rolle spielt. Also Parteien bemühen sich über personelle Identifikationsangebote, ihre Wählbarkeit unter Beweis zu stellen. Bei den anderen Parteien haben wir ein linkes Spitzentrio. Wir haben Herrn Stoch von der SPD, Herrn Rülke von der FDP, Herrn Hage von der CDU. Und dementsprechend versucht man über diese Personen einen Wahlkampf zu betreiben, obwohl wir ja Parteien wählen und der Ministerpräsident nach wie vor vom Baden-Württembergischen Landtag und nicht von der Bevölkerung gewählt wird.
Das heißt, es werden Menschen gewählt, aber hinter den Menschen stehen auch entsprechende Programme. Und wie entscheidet sich jetzt hier der Bürger, beziehungsweise warum unter Umständen entscheidet sich der Bürger so? Ich meine, wie kann man die AfD wählen oder wie kann man andere Parteien nicht wählen? Ich meine, die FDP ist ja in ihrem Stammland auch entsprechend hier ja praktisch marginalisiert worden oder würde vielleicht unter Umständen marginalisiert. Wer weiß das schon?
Ja, also für die FDP wird es ja, wenn man den Originalton des Spitzenkandidaten Rülkes zugrunde legt, die Mutter aller Wahlen, weil wenn Baden-Württemberg sozusagen, in Baden-Württemberg es nicht geschafft wird, die 5%-Hürde zu überwinden, dann stellt sich tatsächlich bundesweit die Frage der Existenz der FDP. Aber grundsätzlich ist Wahlverhalten eben letztendlich abhängig von drei Faktoren. Das ist zum einen ihre Sozialisation und Parteiidentifikation, also wie sie im Laufe ihres Lebens sich an bestimmte Parteien herangepirscht haben, in Anführungszeichen, sich identifizieren mit deren grundsätzlichen Programmangeboten oder vermeintlichen Alleinstellungsmerkmalen. Dann kommen eben natürlich die Themen eine bedeutende Rolle, also welche Themen gerade Konjunktur haben im Wahlkampf. Da erleben wir ja gerade, dass das Thema Migration, was ja bis vor kurzem das Hauptwahlkampfthema selbst auf Landtagswahlebene war, abgelöst wird vom Wirtschaftsthema. Und wir haben eben als dritten Faktor, der Wahlverhalten sehr stark prägt, die Persönlichkeiten, die zur Wahl stehen. Und da kommen dann eben diese Spitzenkandidaten ins Spiel und letztendlich eben aufgrund dieser drei großen starken Faktoren treffen dann Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlentscheidung.
Die AfD ist stark im Aufschwung, Sie haben es so genannt, da gibt es bestimmte Themen, Migration zum Beispiel, aber auch irgendwelche Ängste. Warum haben bisher die politischen Parteien, die etablierten Parteien, möchte ich mal sagen, oder alle außer der AfD, es nicht geschafft, entsprechend diese Wähler, die jetzt heute AfD wählen oder wählen würden, einzufangen?
Naja, weil es eine AfD zunächst mal sehr einfach hat, solange eben tatsächlich auch keine andere Partei ihr die Koalitionsfähigkeit anheimstellt, kann sie natürlich mit sehr drastischen, einfachen, emotionalen Parolen sagen, sie sei die bessere Alternative. Und auf der anderen Seite eben besteht dieses Dilemma, man will dieser Partei vermutlich ja zu Recht, sie wird ja auch nicht zu Unrecht vom Bundesverfassungsschutz als Verdachtsfall gehandelt, die will mit der niemand koalieren. Und insofern ist es für sie ein einfaches, sich als Oppositionspartei mit großem Getöse und großen Parolen in den Wahlkampf zu schmeißen, ohne ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen zu müssen. Und sie hat natürlich aus Wählerinnen und Wählersicht dieses Alleinstellungsmerkmal, dass sie für eine sehr restriktive Migrationspolitik steht. Und das scheint bei Wählerinnen und Wählern durchaus Anklang zu finden.
Wo soll das Ganze enden? Das heißt, die AfD wächst und wächst augenblicklich und muss nie Verantwortung übernehmen. Ich sage dazu ganz persönlich Gott sei Dank. Allerdings irgendwann mal kann es sein, dass sie eben tatsächlich die 51%-Marke erreicht und entsprechend nicht mehr zu stoppen ist.
Ja, das ist das traurige Los der Demokratie. wenn Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen und Bürger zur Ansicht kommen, wir wollen eine Partei Regierungsverantwortung übertragen, die die Demokratie abschafft, dann ist dieses Grunddilemma der Demokratie nicht aufzulösen. Und die andere Seite ist tatsächlich, die wehrhafte Demokratie in Gang zu setzen und ein Parteiverbotsverfahren anzustreben, das aber in Deutschland ja sehr komplex ist. Und da stellt sich dann die Frage eben, welchen Weg man gehen wird. In Österreich haben wir ja da ähnliche Verhältnisse. Da regiert die FPÖ, eine vergleichbare Partei wie die AfD, in 4 oder 5 Bundesländern schon mit. Und jetzt ist eben tatsächlich diese spannende Wegemarke, in welche Richtung sich das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Wir haben in diesem Jahr noch die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da liegt die AfD bei 38-40%. Dauerhaft wird man tatsächlich, wenn sich diese Wahlergebnisse verstetigen, der AfD auf Landesebene vermutlich das nicht verweigern können, dass sie in irgendeiner Form in Regierungsverantwortung kommt.
Was würden Sie denn in dieser Richtung irgendwie empfehlen, wie man hier mit der ganzen Sache umgehen soll? Weiterhin Brandmauer oder ja was?
Ja, das ist die spannende Frage, weil letztendlich können Sie, das ist das schöne Wort eines Historikers, sagen, ob eine Demokratie am Kipp- oder Scheidepunkt war, bestätigt sich erst leider im Nachhinein. Das heißt, die einen werden sagen, ihr seid hysterisch in der Republik, jetzt gebt dieser Partei doch endlich mal Regierungsverantwortung, damit sie zeigen kann, sie ist auf dem Weg zurück ins parlamentarische Parteienspektrum. Und die anderen sagen, während der Anfängen und versucht zu Recht bald eine antidemokratische Partei zu verbieten, weil sonst die Demokratie sich selbst abschafft und in Frage stellt.
Alles in allem, die Wahl zumindest, die Landtagswahl 2026, wird in Baden-Württemberg ein spannendes Thema sein. Sie haben heute Abend hier am Mittwoch um 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Josefshaus in Bad Krozingen eine Veranstaltung und werden dazu referieren und diskutieren. Was machen Sie konkret in der Veranstaltung?
Also ich werde zunächst einmal ein bisschen versuchen zu erklären, wie der Landtag aufgebaut ist, also sozusagen das kleine Einmaleins eines landesparlamentarischen Systems erklären, dann im Prinzip die Wahlergebnisse seit Gründung der Republik ein bisschen mir vornehmen, unter die Lupe nehmen und die Neuerungen darstellen, die es bei dieser Landtagswahl zu berücksichtigen gilt, Einführung eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts, erstmals Wahlalter für 16-Jährige, und eben Einführungen von Listen. Und dann werden wir uns eben mit diesen Koalitionsszenarien beschäftigen. Wer kann, warum vielleicht in den nächsten 5 Jahren dieses Bundesland regieren und wer wird in die Opposition gehen?
Sie selbst arbeiten ja in der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Und die Landeszentrale für politische Bildung ist ja bei der AfD auch etwas ins Fadenkreuz geraten. Müssen Sie langfristig um Ihren Job kämpfen?
Ja, also wir sehen ja in Sachsen-Anhalt, dass da die AfD in ihrem zukünftigen Regierungsprogramm die Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung stehen hat. Es gab im baden-württembergischen Landtag auch schon 2 Anträge auf Auflösung der Landeszentrale, die von der AfD eingebracht worden sind. Also vermutlich wird es eine Landeszentrale in der Form, wenn es die AfD in Regierungsverantwortung schaffen wollte, nicht mehr geben.
Dann sage ich nur eins, machen Sie heute Abend Ihre Arbeit. Das heißt, heute am 4. Februar 2026 um 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Josefshaus Bad Krozingen gibt es einen Vortrag mit Professor Dr. Michael Wehner. Baden-Württemberg wählt die Landtagswahl 2026 mal im Vorblick. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Gammersbacher, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Die Veranstaltung lief bereits am Mittwoch, 4. Februar. Das Opfer von polizeilicher Hundeattacke in Umkirch wurde am 4. Februar abgeschoben.
Nach 35 Jahren in Deutschland wurde Mohammed D., der 2020 Opfer einer unaufgeklärten polizeilichen Hundeattacke wurde, in den Kosovo abgeschoben. Nachdem ein Eilantrag gegen die Abschiebung abgelehnt wurde, wurde die Abschiebung am heutigen 4. Februar vollzogen. Seine gesamte Familie lebt hier in Deutschland. Immer wieder wurde gefordert, einen Polizeieinsatz Ende 2020 in Umkirch nahe Freiburg, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, aufzuklären. Nun haben ihn die Behörden auf ihre Weise erledigt. Der Betroffene der damaligen Hundeattacke, der wie gesagt seit 35 Jahren in Deutschland lebt, wurde in die Abschiebehaft in Pforzheim verbracht und heute abgeschoben, im Rahmen einer Sammelabschiebung in den Kosovo. Auf den Fall machte das Roma-Büro Freiburg aufmerksam. Am 28. April 2020 war die Polizei in Umkirch bei Freiburg wegen eines mutmaßlich falsch geparkten Autos und eventuellen Unklarheiten über die Besitzverhältnisse zu einer dort lebenden Roma-Familie gekommen. Der Polizeieinsatz eskalierte komplett. Ohne dass es Berichte über Gewalt durch die Familie gab, ließ die Polizei nach Darstellung der Familie während eines Disputs den Hund los. Dieser verbiss sich in den Arm des Familienvaters Mohammed D. Ich habe die Schnauze voll von euch, soll ein Polizist nach Aussagen der Familie damals gesagt haben. Die Familie verstand dies als antiziganistisch motiviert. Auch die zum Einsatz dazugekommenen Polizistinnen, so der Sohn von Mohammed D. in einem Video, seien über die Folgen des Einsatzes ihrer Kolleginnen schockiert gewesen. Warum überhaupt ein Hund eingesetzt wurde, erklärte die Polizeisprecherin der Freiburger Polizei Laura Riske 2020 gegenüber Radio Dreieckland zu. Der Einsatz der Hundestaffel war lediglich dem Zufall geschuldet, dass diese die nächste freie Streife war und bis zum Eintreffen des Polizeireviers Breisach somit bereits vor Ort. Zitat Ende. Mohammed D. musste aufgrund der Hundebisse mehrere Stunden lang notoperiert werden. Glücklicherweise überlebte er. 2020 äußerte sich auch der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, Zitat, dieser Vorfall muss lückenlos aufgeklärt werden, damit das Vertrauen unserer Minderheit in die Polizei nicht beschädigt wird. Sollten die Vorwürfe zutreffen, hätten wir es mit Fällen von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung und Nötigung zu tun. Sollte die Annahme der Strafanzeige dieses Vorfalls durch die Freiburger Polizei tatsächlich verweigert worden sein, besteht zudem der Verdacht der versuchten Strafvereitelung im Amt durch weitere Polizeibeamte. Soweit Romani Rose vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Aufgeklärt wurde der Fall allerdings nie. Laut Roma-Büro hätten die zuständigen Staatsanwaltschaften kein öffentliches Interesse für die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens gesehen. Stattdessen wurde das Opfer des polizeilichen Hundebisses nun am 28. Januar festgenommen, in die Abschiebehaft in Pforzheim gebracht und am heutigen 4. Februar in den Kosovo abgeschoben. Damit wird die Aufklärung des damaligen Polizeieinsatzes wohl endgültig zu den Akten gelegt.
Statt verbieten, einfach das Bankkonto streichen. Die Banking gegen Links.
Es ging am vergangenen Samstag ungefähr 150 Personen aus Protest gegen das momentan stattfindende Debanking linker Projekte auf die Straße. Mehrere Rednerinnen schilderten die Situation der Roten Hilfe, einem Verein, der politisch verfolgte Menschen seit über 100 Jahren unterstützt und dessen Bankkonten bei der GLS Bank und der Sparkasse Göttingen gekündigt wurden. Dazu hören wir einige Ausschnitte aus der bei der Demo vorgetragenen Rede. Nach einer ersten Kundgebung zogen die Protestierenden über den Bertholdsbrunnen in Richtung Martinstor. Der ganze Protest machte lautstark mit Sprechchören und Bannern auf sich aufmerksam. Am Bertholdsbrunnen wurde kurz pausiert. Wir hören an der Stelle mal rein.
Im November und Dezember 2025 haben solidarische Organisationen und Einzelpersonen ihre Bankkonten verloren. Ohne konkrete Begründung, teils fristlos. Diese Praxis heißt Debanking. Sie bedeutet den Ausschluss von grundlegenden Finanzdienstleistungen und damit faktisch den Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. Betroffen sind Initiativen, die sich gegen Krieg, Repression und soziale Ausgrenzung einsetzen. Die Rote Hilfe ist eine von dieser betroffenen Initiativen. Sie fürchtet um ihre Existenz, nachdem die Sparkasse Göttingen und die Genossenschaftsbank GLS ihr ihre Konten gekündigt haben. Spenden können nicht mehr angenommen werden, Mitgliedsbeiträge werden nicht mehr eingezogen, Prozesskosten können nicht mehr bezahlt werden. Vermutlich ist der Auslöser die Einstufung der Antifa Ost auf der US-Sanktionsliste. Mit der solidarischen Unterstützung von AntifaschistInnen gerät die Rote Hilfe nun selbst ins Visier. Sie schreiben, nach Ablauf der Kündigungsfrist werden wir ihre Konten auflösen und abrechnen. Die Frist ist am 28. Februar. Seitdem hat die Rote Hilfe schon 20 Banken angefragt und keine Antwort bzw. eine Absage von der Ethikbank bekommen.
Das ist die aktuelle Situation der Roten Hilfe in eigenen Worten dargelegt. Die Rote Hilfe hat seit ihrem Entstehen mit Repressionen und auch Forderungen eines Verbots zu kämpfen. Dennoch ist die jetzige Situation neu.
Im Dezember 2018 setzte Horst Seehofer von der CDU zum Frontalangriff gegen die Rote Hilfe an, forderte ein Verbot. Es blieb vorerst bei einer Drohgebärde ohne Konsequenzen. Nun schließen Banken und Politik nahtlos an die Repression der letzten 100 Jahre an, indem versucht wird, die Rote Hilfe auf wirtschaftlichem Weg in die Enge zu treiben. Politische Arbeit wird so administrativ unterbunden, diesmal ohne Verbot, ohne Urteil. Besonders deutlich wird die politische Schieflage am Beispiel Göttingen. Im Sommer wurde hier vor der Sparkasse demonstriert, weil sie der AfD ein Konto zur Verfügung stellt. Damals hieß es, man sei dazu verpflichtet. Heute steht dieselbe Sparkasse in der Kritik, weil sie der Roten Hilfe das Konto entzieht. Der AfD ein Konto zu geben und es einer antifaschistischen Unterstützungsorganisation zu kündigen, das ist keine Neutralität, das ist eine politische Entscheidung.
Die Rote Hilfe hat bislang nur teilweise dem Debanking entgegenwirken können. Dazu noch einige Informationen, die ebenfalls während dem Protest am Samstag in der Freiburger Innenstadt vorgetragen wurden.
Die Rote Hilfe hat im Eilverfahren gegen die Sparkasse Göttingen geklagt und erstmal vorläufig Recht bekommen. Das Landgericht Göttingen hat die Sparkasse verpflichtet, das Konto der Roten Hilfe bis zu einer späteren Entscheidung im Hauptverfahren weiterzuführen. Die Kündigung sei rechtswidrig gewesen. Das ist der erste Etappensieg gegen Debanking, der auch nur deshalb möglich war, weil eine Sparkasse keine private Bank ist. Das heißt, das Urteil des Landgerichts lässt sich nicht einfach auf die GLS-Bank übertragen. Die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Sparkasse stehen erst am Anfang. Zur GLS-Bank. Sie ist nicht irgendeine Bank. Sie versteht sich als sogenannte Bank der Zivilgesellschaft. 11.000 karitative, soziale und aktivistische Organisationen und 140.000 Privatkundinnen haben hier ihr Konto. Gerade deshalb ist die Kündigung besonders problematisch. Denn wenn selbst so eine Bank politischen Druck weitergibt, haben betroffene Organisationen keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Gegen die GLS-Bank wenden sich aktuell tausende Kundinnen und Organisationen in einem offenen Brief. Zum Glück, damit sie die Kündigung zurücknimmt. Der Image-Schaden ist hoffentlich enorm. Debanking wirkt hier nicht punktuell, sondern strukturell. Aktuell trifft es die Rote Hilfe. Als nächstes sind dann zum Beispiel autonome Räume, queere, feministische Initiativen, schwangeren Beratungsstellen dran. Denn sie alle sind bereits jetzt im Fadenkreuz der US-Regierung. Wenn US-Sanktionslisten faktisch darüber entscheiden, wer ein Bankkonto führen darf, dann ist das ein massiver Angriff auf emanzipatorische Strukturen. Das betrifft nicht nur antifaschistische Gruppen, das betrifft grundsätzlich alle linken, unbequemen Akteurinnen. Daher sagen wir, Schluss mit Sanktionen, Schluss mit Debanking, Rücknahme aller Kontokündigungen.
Kurz nach der Kundgebung am Ende der Demo am Samstag konnte ich noch ein paar Fragen an jemanden von der Roten Hilfe richten.
Es gab eine Klage von der Roten Hilfe gegen die Sparkasse Göttingen, wo im Eilverfahren jetzt erstmal bestätigt wurde, dass das rechtswidrig war, diese Kontokündigung. Ja. Allerdings heißt Eilverfahren, dass es noch zu einer Hauptverhandlung kommt. Und die steht noch aus und dann wird sich klären, ob das Gehalt hat oder nicht. Ob das dabei bleibt oder ob es da noch man da weitere juristische Schritte einleiten muss.
Also ob ihr euch weiter vor Gericht gegen dieses Debanking zur Wehr setzen müsst, das entscheidet sich dann im Hauptverfahren.
Genau.
Ihr habt jetzt aber eigentlich schon eine Deadline zum 28. Februar. Wie ist das zeitlich dann mit dem Hauptverfahren?
Naja, nee, das 28. Februar, das ist die Deadline von der GLS-Bank. Ah, ja. Und da ist die Situation eine andere, nämlich sind die nicht verpflichtet, ein Konto zur Verfügung zu stellen. Und da gilt die Deadline. Es gab Gespräche, es gab Versuche, da einzulenken, irgendwie das noch abzuwenden, aber bisher erfolglos. Das heißt, die Deadline steht und
schafft massiven Druck auf die Struktur.
Ja.
Ja.
Ja, also eure finanziellen Mittel, die könnt ihr dann zwar, also die werdet ihr nicht von der Bank gestohlen, aber ihr könnt sie dann auch nicht mehr anderen Leuten zur Verfügung stellen, weil ihr eben keine Transaktionsmöglichkeiten habt sozusagen. Also ihr könnt eben keine Bank nutzen, ja. Und ihr habt sehr viele andere Banken jetzt schon angeschrieben auch, versucht eine Alternative zu finden.
Genau, bisher wurden 20 Banken kontaktiert. Und das leider erfolglos, also bei 19 Banken gab es gar keine Antwort, bei einer gab es eine Absage. Also es ist sehr aussichtslos, da eine Alternative zu finden. Mhm. Und da ist jetzt gerade die Klage der einzige Weg.
Und die GLS-Bank hat ja auch in schriftlicher Form reagiert, aber da gibt es ja sozusagen eine Argumentation, aber die ist jetzt nicht so... Also stichhaltig kann man wohl so sagen.
Also faktisch gibt es keine Argumentation. Was nämlich in Deutschland ganz groß ist, ist das sogenannte, also das Bankengeheimnis. Also datenschutzrechtlich natürlich gut, aber die GLS kann sich dahinter jetzt auch richtig gut verstecken, weil sie gar keine Argumente bietet. Und diese These, dass die US-Sanktionsliste dahinter steckt, ist seitens der Roten Hilfe sehr schlüssig und unserer Meinung nach das Argument, weshalb es überhaupt dazu gekommen ist. Aber die GLS hat sich dazu nicht geäußert und bleibt da einfach sehr vage.
Was sind so eure momentanen Perspektiven? Also nicht unbedingt Pläne, aber jetzt mal angenommen, ihr habt dann eben einfach ab dem 28. Februar eben nicht mehr die Möglichkeit mit der GLS-Bank. Was schwebt euch vor? Wie sieht es für euch aus, die Situation dann?
Der Bundesvorstand der Roten Hilfe arbeitet ehrenamtlich und hat gerade einfach unglaublich viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Also die Strukturen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung. Die steht gerade noch nicht fest. Es ist extrem belastend und aktuell leider gar nicht klar, wie es weitergeht.
Die Rote Hilfe ist auf jeden Fall in einer etwas hilflosen Lage, könnte man sagen.
Also wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Es bleibt keiner im Regen stehen. Aber wir brauchen es weiterhin, dass von der Zivilgesellschaft auch Druck gemacht wird, dass von den Aktivistinnen Druck gemacht wird. Also der offene Brief der Debanking-Initiative ist ein Zeichen der Solidarität für auch uns, der uns auch Energie gibt, weiterzukämpfen für den auch wirtschaftlich-finanziellen Fortbestand. Und es braucht Protest.
Welche Informationsquellen könnte man jetzt da, um sich jetzt noch genauer zu informieren und sich vielleicht auch im Protest zu beteiligen, nennen?
Es gibt die Debanking-Stoppen-Gruppe, die bundesweit jetzt ins Leben gerufen wurde und in verschiedenen Städten aktiv ist. Da in dem Zuge fand auch dann heute die Demo statt. Auf der Homepage gibt es weiterhin Informationen, die stehen dann auch hier in Freiburg auf Tacker. Und die Rote Hilfe wird auch weiterhin über Meldungen, Pressemitteilungen auf dem Laufenden halten, wie der aktuelle Stand ist. Und die Ortsgruppen werden dann natürlich auch vor Ort dann zur Aktion aufrufen.
Zur Aktion vor Ort aufrufen, das war der letzte Satz. Die Banking gegen links, ein Thema, das bleibt. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 5. Februar 2026 durch Konrad. Tja, und da bleibt uns noch ein bisschen Zeit für Musik.
Das war knapp, richtig scheiße knapp. Maya bricht den Hungerstreik für Zeit lang ab. Nie hätte ich gedacht, dass ich das hier echt mal mach. Ein Lied zu spielen für Funktionäre an der Macht. Außenminister Wadefuhl, die Abnicker von Mayas Auslieferungsstil. Bundesregierung und seine Konsorten tut jetzt eure Pflicht und holt Maya zurück. Das war knapp.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Wally Play, Wally Play, Ratta. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.